Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Sachsen ist das Bundesland, auf das wir heute besonders intensiv blicken. Der Fall Daniel H. hat im vergangenen August hohe Wellen geschlagen. Der Mann aus Chemnitz wurde erstochen. Das führte zu Ausschreitungen unter Beteiligung vieler Rechtsextremer. Seit heute steht ein tatverdächtiger Syrer vor Gericht. Wir schalten gleich zu unserem Korrespondenten vor Ort. Außerdem hat in einem anderen Teil Sachsens unsere Reporterin eine bekannte Uhrenfirma besucht, die ihre Mitarbeiter beim Thema Rechtsextremismus gezielt schult. Auch dazu gleich mehr. Und wir haben Eindrücke aus Berlin. Dort schwelt schon seit einiger Zeit ein Streit um ein Freilufttheater, das Lärm verursacht, das zu viel Lärm verursacht, für die Anwohner zumindest. Auch dazu später mehr. Das Chemnitzer Stadtfest hat im vergangenen Jahr deutlich über die Stadtgrenzen hinaus von sich reden gemacht. Der Grund war der Tod eines Mannes. Er starb an Stichverletzungen, für die Asylbewerber verantwortlich sein sollen. Der Fall löste danach schwere Ausschreitungen in der Stadt aus. Seit heute steht ein Mann aus Syrien in diesem Fall vor Gericht, aber in Dresden. Von dort ist uns jetzt Bastian Brandau zugeschaltet, der den Prozessbeginn für uns beobachtet. Herr Brandau, es gab mittlerweile die erste Zeugenaussage, beziehungsweise sie findet gerade statt. Was ist da bisher herausgekommen?
Ja, vernommen wird der Nebenkläger, der auch geschädigt ist in diesem Fall, also ein Freund, ein Bekannter von Daniel H., der auch verletzt wurde an diesem Abend. Und der hat erzählt, wie das eben aus seiner Sicht abgespielt hat, dieser Abend auf dem Stadtfest, dass man da eben eingetroffen sei und dann sei man angesprochen worden von drei Asylbewerbern, so hat er das formuliert. Dann habe es einen Schlag mit der flachen Hand gegeben und später dann eben auch Stiche mit dem Messer, das er beschrieben hat, mit einer Klinge von 15 Zentimetern. Und dann wurde es aber auch schon unscharf, die Problematik von ihm zu sagen, ob es zum Beispiel eine zweite Person auch gegeben habe, die dazu gestochen hat oder ob das nur Schlagbewegungen waren. Da war er sich dann nicht mehr sicher. Das ist also die Zeugenvernehmung, die im Moment läuft und die auch so einen Einblick wahrscheinlich schon darin gibt, was uns hier erwartet, dass es einfach sehr schwierig wird, das festzustellen, wie es an dieser späten Abend, späte Nacht gegen 3 Uhr auf dem Chemnitzer Stadtfest zugegangen ist.
Was sagt die Verteidigung des Tatverdächtigen?
Genau, der Morgen stand sozusagen im Zeichen mehrerer Anträge der Verteidigung. Die Verteidigung hat heute die Einstellung des Verfahrens gefordert und das eben damit begründet, dass die Beweislage dermaßen schwach sei, dass eben davon auszugehen sei, dass der Mandant unschuldig sei, was die Verteidigung unterstützt hat. Und damit bestützt sie sich auf das, was im Vorfeld auch schon aus Medienberichten bekannt geworden ist, dass es eben sehr widersprüchliche Zeugenaussagen gibt, dass es aber zum Beispiel auch keinerlei DNA-Spuren des jetzt angeklagten Syrers an der Tatwaffe oder etwa an Kleidung des Opfers gibt. Also die Verteidigung hat die Einstellung gefordert. Das hat das Gericht erstmal zurückgestellt. Jetzt wird erstmal weiter verhandelt. Die Verteidigung hat heute Morgen aber auch beantragt, dass sich Richter dazu äußern müssen, Fragen beantworten müssen, wie sie zum Beispiel im Verhältnis zur AfD stehen oder ob sie an diesen Kundgebungen in Chemnitz im vergangenen Jahr teilgenommen haben. Hintergrund dieser Anfrage, dieses Antrags ist, dass sie davon ausgehen, wenn eben Leute da etwa Mitglied der AfD wären oder bei den Kundgebungen dabei gewesen wären, dass dann ein fairer Prozess für ihren Mandanten nicht mehr möglich sei.
Sie haben es ja schon angedeutet, das ist ein schwieriger Prozess mit schwierigen Voraussetzungen. Was macht es sonst noch so kompliziert? Welche weiteren Aspekte gibt es da?
Also da ist diese Gemengelage, 3 Uhr morgens auf dem Stadtfest, viele Leute, die das irgendwie beschreiben können, aber auch der Hauptbelastungszeuge, von dem man bisher weiß, der hat wohl das aus 50 bis 70 Metern Entfernung beobachtet. Also das irgendwie klar zu kriegen, wie genau das abgelaufen ist, das wird sehr schwer. Und das andere ist, dass der Hauptverdächtige fehlt, auf der Flucht ist, ein tatverdächtiger Iraker, der im Irak vermutet wird. Ja, und auch das ist eben Teil der Komplexität dieses Prozesses. Der Hauptverdächtige fehlt, jetzt hat man den Prozess schon mal eröffnet gegen eben den Syrer, der seit August in Untersuchungshaft sitzt, wo man sagt, das konnte man jetzt nicht mehr länger aufschieben, nicht mehr warten. Genau, aber dessen Aussagen, die Aussagen des Hauptverdächtigen fehlen natürlich auch und all das macht diesen Prozess hochkomplex.
Ist das Ganze auch wichtig für den sozialen Frieden in Chemnitz? Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss.
Davon gehen viele aus. Also nehmen wir mal die Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig. Sie hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, wie ich fand. Sie hat gesagt, sie wünsche sich eine Verurteilung. Das alles andere sei schwierig für die Stadt. Und natürlich kann ein Urteil immer ein klares Signal sein. Zunächst einmal für die Angehörigen, aber auch für die Stadtgesellschaft. Aber wir sehen ja heute, ist zum Beispiel die Trauerfeier für den vor einer Woche verstorbenen Hooligan, dem auch im Stadion des Chemnitzer FCs gedacht wurde. Dort ist also die Hooligan-Szene mit etwa 1000 Menschen heute wieder auf der Straße in Chemnitz, dominiert da das Stadtbild. Bei so etwas, wenn immer wieder diese Provokationen gesucht werden, da kann natürlich ein einzelnes Urteil wenig bewirken für den sozialen Frieden. Das ist ein wesentlich größer, längerer Prozess.
Dankeschön für die Information bis hierhin. Bastian Brandau. Wegen der Ausschreitungen, zum Beispiel in Chemnitz im vergangenen Sommer, sind viele Firmen in Sachsen mittlerweile besorgt, dass das Image des Bundeslands weiter leidet und sich deswegen auch das Geschäftsklima dort verschlechtert. Dazu gehört auch die Kleinstadt Glashütte. Sie ist vor allem bekannt für ihre Uhrenmanufaktur, deutlich über die Region hinaus. Und die Firma Nomos setzt darauf, ihre Mitarbeiter entsprechend beim Thema Rechtsextremismus zu schulen. Barbara Schmidt-Matern war für uns dort.
Wir können uns auch gerne noch mal über die Schulter eines Uhrmachers gucken, wenn Sie das wollen.
Stört das denn nicht?
Nein, das stört nicht, solange Sie die Uhrmacher nicht erschrecken.
Lennart Kluge grinst ein wenig, als er das sagt. Der 32-Jährige, schlank in weißem Kittel, ist selbst gelernter Uhrmacher. Deshalb eines gleich vorweg, für Ungeduldige sei der Job nicht ratsam. Jedes Schräubchen, jedes Ankerrad, jede Spirale muss passen.
Also es ist wie beim Puzzeln zu Hause, manche puzzeln unheimlich gerne, andere nicht. Das ist dasselbe beim Uhrmacher, manche machen es einfach gerne und andere könnten sich nicht vorstellen, das einen ganzen Tag zu machen.
Ein paar Meter weiter zählt Hartmut Böhme die Minuten. Seit 6.30 Uhr sitzt er an seiner Werkbank hier bei Nomos Glashütte im gleichnamigen Städtchen südlich von Dresden. Nach 9 Stunden hochkonzentrierter Arbeit sind Böhmes Augen gerötet.
Es gibt da Tage, wo man alles mehr oder weniger in die Ecke schmeißen kann. Wenn es nicht will. Wenn es nicht geht, geht's nicht. So öfter Deutsch.
Gut Deutsch, also made in Germany. Von diesem guten Ruf lebt die Uhrenmanufaktur in aller Welt. Das Politische ist deshalb nicht privat in Glashütte. Im Gegenteil, die rassistischen Gewalttaten der letzten Jahre in Chemnitz, in Heidenau oder auch Freital bedrohen das Geschäft des Uhrenherstellers aus Sachsen.
Es kamen immer wieder besorgte Anrufe, Posts und Post von Kunden in aller Welt, die einfach wissen wollten, ob denn ihre Uhr eventuell auch von einem Nazi zusammengebaut worden sei.
Erzählt Geschäftsführerin Judith Borowski. Damals im Sommer 2015 haben sie im Konferenzraum der Firma erstmal ein großes Plakat gegen Rassismus aufgehängt. Wir ticken international, stand darauf. Doch nicht jeder in Glashütte fand das gut.
Das hat uns damals zu denken gegeben, einfach weil wir als Unternehmen auf Demokratie und Freiheit angewiesen sind. 1989 wurde hier in Sachsen die Demokratie erkämpft. Und deshalb hat uns das so sehr erschrocken damals, dass bei den Bundestagswahlen die Rechtspopulisten hier so gut abgeschnitten haben.
Frauke Petri gewann den Wahlkreis, in dem Glashütte liegt, bei der letzten Bundestagswahl mit gut 37%. Warum? Nomos Firmengründer Roland Schwertner, ein Rheinländer, sucht bis heute nach Erklärungen. Glashütte zählt zu den wohlhabendsten Kommunen in ganz Ostdeutschland. Es gibt kaum Arbeitslose. Vielleicht, sagt Schwertner, sei der Grund,
dass da, wo es vielen sehr gut geht, viele auch abgehängt werden. Ja, das stört hier alles. Die Uhrmacher nehmen uns die Parkplätze weg und die kommen von außerhalb.
Auch in der Uhrenmanufaktur falle hier und da schon mal ein kritischer Satz, heißt es. Und ja, als 2015 Geflüchtete auch in Glashütte nach einer neuen Zukunft suchten, gab es Ressentiments. Das alte Dorfleben löst sich andererseits immer mehr auf, sagt Judith Borowski.
Das Kulti, was es einst gab, das Kulturzentrum hier in Glashütte, das gibt es natürlich schon lange nicht mehr. Das war eine DDR-Einrichtung. Die Kneipen und Gaststätten, die es hier im Ort gibt, die haben in der Regel nur über Mittag geöffnet. Also abends ist es wirklich schwierig, hier ein Bier oder was zu essen zu bekommen. Einrichtungen für Jugendliche wüsste ich jetzt gar nicht. Es gibt da nicht so rasend viel.
Wie also ins Gespräch kommen mit den Leuten und Sorgen und Ängste auch in der Belegschaft ansprechen? Die Geschäftsführung bietet dafür seit einiger Zeit Workshops im Unternehmen an. Fast jeder Dritte der 250 Beschäftigten hat schon teilgenommen.
Wo unsere Mitarbeiter ihr Kreuzchen machen, darf uns gar nichts angehen,
betont Borowski.
Was wir aber wichtig finden, ist, dass wir auch darüber sprechen, was ist denn an den Parolen der Rechten dran? Und ich glaube, da haben diese Workshops große Hilfe geleistet und tun das auch weiterhin. Und ich glaube, das ist einfach ein erster kleiner Schritt.
In der Werkstatt im zweiten Stock des Firmengebäudes sitzt immer noch Hartmut Böhme, der seit 40 Jahren als Uhrenmacher arbeitet. Gleich ist Feierabend, Böhme sieht erschöpft aus und hat erkennbar keine Lust, über Politik oder Workshops zu reden. Was soll er schon dazu sagen?
Wäre schön, was Stutzi sagen soll. Ich persönlich habe da kein Interesse.
Bei Lennart Kluge ist es genau andersherum. Beim verspäteten Kantinenbesuch erzählt der Leiter der Werk- und Uhrenmontage, warum er an einem der Workshops gegen Rassismus teilgenommen hat. Zuhören und Vorurteile abbauen, das habe er gelernt.
Man kriegt es ja mit durch die Medien, was gerade alles passiert. Und ich finde es halt eine gute Sache, dass sowas erstmal angesprochen wird.
Zum Beispiel der heute beginnende Prozess vor dem Landgericht Chemnitz zum gewaltsamen Tod von Daniel H. im August letzten Jahres. Lennart Kluge erinnert sich aber auch zurück, als ein Flüchtlingsheim vor einigen Jahren in Glashütte eröffnet wurde.
Und da hat man natürlich verschiedene Sachen gehört, dass die Kinder nicht mal zur Schule gehen, also nicht mal alleine zur Schule gehen können, wenn die Leute aus dem Flüchtlingsheim dann hier sind, wo ich sage, totaler Quatsch.
Im Herbst sind Landtagswahlen in Sachsen und Ende Mai bereits Kommunalwahlen. Einer der Geschäftsführer von Nomos Glashütte kandidiert als Stadtrat für die Grünen. Das ist jedoch nicht der einzige Grund, warum Parteichef Robert Habeck an diesem Tag nach Glashütte gereist ist. Im aufziehenden Landtagswahlkampf wollen die Grünen mehr Präsenz im Osten zeigen. Habeck wird im Unternehmen freundlich empfangen, doch draußen auf der Straße hängen Steckbriefe mit seinem Foto. Daneben Zitate aus dem Jahr 2010, in denen Habeck sich kritisch zum Thema Vaterlandsliebe äußert.
Ich fände es cooler, wenn die Leute gekommen wären und gesagt hätten, hier, wir haben da ein Problem, rede mit uns. Ich werde hier nicht das letzte Mal in Glashütte sein, schon gar nicht hier in den Landkreisen. Da werden sich sicherlich auch viele Leute finden und dann reden wir ruhig und freundlich miteinander.
Der Grünen-Chef wünscht sich, dass mehr deutsche Unternehmen Flagge zeigen gegen rechts.
So ein bisschen der Appell auch an die Wirtschaft, die Dinge nicht laufen zu lassen, sondern sich zumindest deutlich zu artikulieren.
Insofern wäre das aus meiner Sicht das Beste, wenn wir einfach Verbündete hätten.
Zumal sie, so sagt Judith Borowski, wirtschaftlichen Erfolg vorweisen können und zugleich in einer strukturschwachen Region investiert haben. Mindestens bis zur Landtagswahl in Sachsen am 1. September will das Unternehmen seine Workshops gegen rechts weiter anbieten.
Eine Reportage aus Sachsen von Barbara Schmidt-Matern. Sollen Großvermieter enteignet werden? Darüber wird in Berlin ernsthaft nachgedacht, auch wenn die Idee nicht so leicht umsetzbar zu sein scheint. Fest steht aber, dass in der Hauptstadt der Unmut über steigende Mieten wächst. Diejenigen, die sich teure Wohnungen leisten können, die stehen nicht selten im Konflikt mit den bislang Ansässigen. Derzeit dreht sich ein solcher Streit um das Montbijou-Theater in Berlin-Mitte. Dessen Zukunft ist unklar, und zwar wegen Lärmbeschwerden der neuen Anwohner. Manfred Götzke berichtet.
Ansprüche stellen. Ich gebe dir mein letztes Paar Stiefel und.
In der Märchenhütte am Montbijou-Park fängt der gestiefelte Kater Rebhühner für den König, um seinem Herrn zu Ruhm, Reichtum und Königstochter zu verhelfen. Etwa 50 Zuschauer lauschen der gesprächigen schlauen Katze und dem armen Müllersohn. Die Zuschauer nippen Glühwein und Punsch, lachen viel, spenden Szenenapplaus für die beiden Schauspieler. An diesem kalten Winterabend ist es vergleichsweise leise im Theaterbereich im Montbijou-Park. Denn jetzt laufen die schauspielerischen Aktivitäten des Montbijou-Theaters drinnen ab. In zwei antiken Holzhütten auf dem Parkgelände werden Märchen gegeben. Die Probleme mit den neuen Anwohnern, die gab es im Sommer und im Herbst, erzählt Theaterdirektor Christian Schulz am Lagerfeuer draußen vor den Hütten.
Die Menschen, mit denen wir uns am meisten einigen müssen, sind die, die hier zugezogen sind. die versuchen uns daran zu erinnern, dass es eine Berliner Lärmschutzverordnung gibt und drängen da auf eine sehr strikte Einhaltung, die vorsieht, dass ab 22 Uhr eigentlich Ruhe ist.
Im Sommer steht hier am Rande des Montbijou-Parks direkt gegenüber der Museumsinsel eine Open-Air-Shakespeare-Bühne mit über 100.000 Besuchern pro Jahr, eines der beliebtesten Theater Berlins. Außerdem gibt es eine Tanzfläche und eine Strandbar mit Ostseesand. Das alles geöffnet bis mindestens 23 Uhr. Doch seit dem vergangenen Sommer die ersten Eigentümer in das neue Luxusquartier schräg gegenübergezogen sind, gibt es Beschwerden der neuen Nachbarn. Zu laut, zu viel Trubel.
Wir haben hier 20 Jahre mehr oder weniger Narrenfreiheit genossen im Montbijou-Park. Und jetzt sind an der gegenüberliegenden Straßenseite Menschen eingezogen, die auf Ruhe hoffen, weil sie glauben, sie wohnen mitten im Park, aber sie wohnen eben mitten in der Stadt. Und mit denen müssen wir uns eben arrangieren. Das ist natürlich bei so einem Projekt im Park mit Theater und Tanz am Wasser, wo viele Menschen sich erfreuen, nicht so ganz einfach.
Schulz will an diesem Abend nicht ins Detail gehen, noch hofft er auf einen Kompromiss mit den Anwohnern. Er sagt nur so viel, es seien von Seiten der Bewohner sehr drastische Worte gefallen.
Das ist natürlich eine Existenzbedrohung. Ich versuche mich da sehr vorsichtig auszudrücken, aber wenn wir nach 22 Uhr keine Gastro-Einnahmen mehr machen können, wir sind nun mal ganz frei finanziert, dann fehlt uns das entscheidende Geld, um das auszugleichen, was das Theater kostet.
Für Sven Diedrich, Bezirksverordneter der Linke in Mitte, ist der Streit um das Montbijou-Theater ein Klassiker. Geld vertreibt freie Kultur. Immer wieder mussten in den vergangenen Jahren Freiräume für Kultur, Musik und Clubs wegen neuer Anwohner weichen.
Wenn dort ein Club gewesen ist und Eigentumsbewohner kommen dann daher und sagen, sie fühlen sich durch den Club lärmtechnisch belästigt, haben wir es immer wieder erlebt, dass da nicht die Leute sich eine andere Wohnung suchen oder so oder das einfach hinnehmen, sondern dass tatsächlich diverse Clubs und andere Kultureinrichtungen in dieser Stadt schon geschlossen wurden.
Lärm ist dabei nur ein Problem. Leerstehende Häuser, stillgelegte Fabriken oder Brachen, die das Stadtbild lange geprägt haben und Platz boten für Alternativkultur, sie verschwinden sowieso seit Jahren in Berlin. Kulturclubs und freie Theater können sich die Mieten nicht mehr leisten oder bestehen überhaupt nur als Zwischennutzung. Auch das Montbijou-Theater ist in dem Park im Grunde nur geduldet, muss seine Genehmigung jedes Jahr neu beantragen. Mit den Freiräumen verschwindet auch ein Alleinstellungsmerkmal der Metropole, sagt Diedrich.
Wir haben es in Berlin mit einer zunehmenden Flächenkonkurrenz zu tun. Die Stadt wird immer enger, immer dichter. Es ist auch gut, dass hier Wohnungen entstanden sind, die vorher nicht da waren. Aber uns ist natürlich wichtig, dass die Menschen, die hierher ziehen und die hier ganz gezielt und sehr bewusst in die Mitte dieser Stadt ziehen, eigentlich auch wissen müssten, worauf sie sich einlassen, nämlich, dass sie an einen Kulturstandort ziehen, dass sie dorthin ziehen, wo tatsächlich auch Berliner Leben gelebt wird. Und Berliner Leben ist nicht immer so ganz die Ruhe.
Die Landes- und Kommunalpolitik sieht dieses Problem durchaus, auch wenn die Lösungsansätze des Senats bisweilen etwas hilflos wirken. Clubs, die mit ihren Gebäuden von Brachflächen weggentrifiziert werden, sollen im Sommer Freiluftpartys veranstalten. Die Frage ist, wo es geeignete Flächen gibt. Und wenn es kalt ist, sollen sie nach Tegel ziehen, wenn der Flughafen irgendwann stillgelegt sein sollte. Kommunalpolitiker Diedrich setzt auf Änderungen beim Lärmschutz für bestimmte Orte in Berlin.
Es gibt im Baugesetzbuch ein neues Planungsinstrument, das sogenannte urbane Gebiet. Der lässt zukünftig mehr Lärm in der Innenstadt zu, auch in Wohnorten näher. Ich denke, dieses Planungsinstrument, das sollten dann auch die Bezirke öfter in Anspruch nehmen, um die ein oder andere Kulturstätte oder Sportstätte oder auch Kinderspielplätze, Schulen etc. also schützen zu können.
Für Theatermann Christian Schulz dürfte ein solcher neuer Bebauungsplan, so er überhaupt durchzusetzen ist, zu spät kommen. Schließlich will er im Frühjahr wieder die Shakespeare Open Air Bühne aufbauen. Er setzt auf eine Einigung mit seinen lärmempfindlichen Nachbarn bei einem runden Tisch.
Das war eine Reportage von Manfred Götzke. Da ging es um den Streit um das Berliner Montbijou-Theater und den Lärm, den das Theater vermeintlich verursacht.